Bonjour Leute, es ist wieder neue Science-Podcast-Folgetag und zwar heute, besondererweise am Donnerstag haben wir heute, denn wir haben unsere Trainerin aus dem Science-Team Maxi, die extra für uns aus Berlin nach Köln angereist ist. Deutsche Bahn sei Dank ist sie angekommen und wir wollen heute über die Tour de France du Femme sprechen und so ein bisschen mal analysieren, wie sich der Radsport der Frauen vielleicht auch ein bisschen von den Männern unterscheidet, warum es auch teilweise spannender ist, das Frauenradrennen zu gucken und einfach mal generell die Meinung von der Physiologie der besten Radfahrerinnen und Radfahrern ein bisschen zu vergleichen, mal anzuschauen, was wir da eigentlich sehen und vorfinden. Aber erstmal schön, dass du da bist, Maxi. Ich freue mich sehr.
Ja, hallo auch von mir.
Hi. Erstmal bevor wir ganz kurz in den Frauenradsport gehen, wie fandst du die Tour de France, Männer, die jetzt abgeschlossen ist? Hast du das genießen können? Was war so deine Meinung?
Ich würde jetzt mal sagen, ich habe mich am meisten drauf gefreut, dass wenn die Tour der Männer durch ist, beginnt die Frauentour.
So.
Nein, Spaß beiseite. Ja, ich habe, glaube ich, dieses Jahr wieder mehr geguckt als alle anderen Jahre. Einfach um schon mal zu schauen, wie jetzt die Unterschiede sind.
Ja.
Und auch spannend zu sehen, im Endeffekt war trotzdem ein relativ großer Unterschied zwischen Pogacar und Vingegaard. Aber ich würde auch mal sagen, mit unserem Lipowitz auf Platz 3, da war viel mit Fiebern zu Hause. Mhm. Und ja, ich meine, der Unterschied ist da und trotzdem hat man ja geschaut, passiert noch mal was?
Ja, ja.
Wird die Position 1 sich noch mal wechseln?
Ja.
Und das hat sich dann doch ganz gut durchgezogen. Und es war, fand ich auch im Vergleich zu den anderen Jahren, mehr Action.
Mhm.
Es ist mehr passiert und auch schon zeitiger passiert. Also wenn man sich nur die letzten 10 Kilometer angeschaut hätte, hätte man viel verpasst. Und das macht, finde ich, dann als Zuschauer, Zuschauerin auf jeden Fall auch wieder mehr Spaß.
Absolut. Also diese Rennen sind, habe ich mit Lennart ja auch schon viel darüber diskutiert, die gehen schon eher los, die gehen in der Rundfahrt schon eher los. Das GC wird schon teilweise in den ersten Wochen entschieden, obwohl noch gar nicht die großen Bergetappen sind. Das ist das Interessante bei der Frauentour de France, weil wir einfach jetzt dieses Jahr mit 9 Etappen natürlich keine 21 Tage haben. Das heißt, du kannst auch ganz anders daran gehen, was so, ich sag mal, so ein taktische Möglichkeiten gibt und auch die Zeitabstände nachher gar nicht so groß werden, weil das in den begrenzten Zeiten, begrenzten Tagen nicht so viel Zeit. Und ich hatte auch der Meinung, es wirkt, sagen wir so, das Ergebnis am Ende der Männer jetzt wirkt größer, der Leistungsunterschied zwischen Pogacar und Vingegaard, als am Ende war. Also es war schon schnell zusammengesammelt, das war schon safe, aber hinten raus merkte man schon, Pogacar verwaltet eher die Zeiten und ist jetzt auch froh um jede Minute, die er jetzt nicht verliert, weil sich der typische so, hau drauf Pogacar und ich fahre von vorne alles kaputt, sondern er war auch, glaube ich, ziemlich müde. Und Richie hat es gerade Lippo angesprochen, Richie hat es auch in seinem Podcast erwähnt, zum ersten Mal seit langer Zeit auch wieder nicht nur mit dem Interesse, analytischen Interesse auf die Tour zu gucken, sondern wirklich auch als Fan, nochmal als Deutschland-Fan quasi Lipo nach vorne zu schreien. Das war auch nochmal was Besonderes, das stimmt, ja.
Ich fand es halt sehr interessant, dass Pogacar, er hat halt nichts anbrennen lassen. Also klar, von der Zeit, wenn man sich jetzt nur das Ergebnis anschaut, dann ist der Vorsprung deutlich.
Ja.
Aber trotzdem, er war permanent wachsam und es war halt eher die ganze Zeit so eine Lauerstellung und wirklich keine Sekunde irgendwie verschenken, sondern er hat um alles gefightet, als ob es halt viel, viel dichter wäre.
Ja, ja, ja.
Das hat man schon deutlich gesehen.
Ja, voll. Und dadurch hast du auch eine Möglichkeit, gerade wenn du halt dann in der führenden Position bist und das Momentum auf deiner Seite ist, hinten raus zu sagen, ich verwalte halt und muss jetzt nicht aktiv werden, sondern lass erstmal machen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und damit würden wir einfach mal direkt den Switch machen. Jetzt nämlich im Kontrast, es geht direkt weiter, es ging ja quasi schon so nahtlos weiter, dass wir Überschneidungen hatten.
Genau.
Die Tour de France.
Samstag lief, glaube ich, weiß ich nicht, 10 Stunden oder so der Fernseher.
Ja.
Vorher war noch Sport und danach direkt nach Hause. Und jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wie rum die Reihenfolge war. Ich glaube, es sind erst die Mädels gefahren und dann sind noch die Männer danach direkt im Anschluss. Sonntag war es dann andersrum. Ich hoffe, ich spreche es jetzt genau, hoffentlich war es jetzt nicht anders, falsch rum. Aber also an dem Wochenende, ich glaube, so viel haben wir lange nicht mehr den Fernseher laufen lassen.
Das glaube ich absolut. Es war übrigens genau andersrum gerade, weil die Paris-Etappe am Abend war.
Ja, das heißt, Paris-Abends.
Genau, und die Samstag-Etappe sind die Frauen dann etwas später gestartet, 17.40 Uhr, auch, ja, überleg mal, du hast die Tour de France, erste Etappe, 17.40 Uhr Start. Was machst du den ganzen Tag?
Ich finde, am Tag 1 so spät starten, okay, das ist das eine. Ich meine, dass die Frauenrennen immer entweder sehr zeitig oder relativ spät starten, das sind sie schon gewohnt. Mhm. Aber dann am nächsten Tag wiederum einen zeitigen Start. Das ist halt schon gerade auch für Mechaniker und für die ganzen Masseure und für den Staff, das ist halt super viel Aufwand. Mhm. Ich meine, mittlerweile die größeren Frauenteams, ich meine, die haben auch etliches Personal dabei, aber halt natürlich auch etliche Fahrräder und Autos zu putzen.
Mhm.
Ich glaube, der Transfer war jetzt am ersten Tag nicht wirklich groß, aber es ist halt trotzdem, du kommst spät ins Ziel, du hast die ganze Anspannung. Dann hast du ja auch am Anfang schon die ersten Interviews noch gehabt. Auch die Köche sicherlich auch für den Abend dann noch vorbereitet.
Also wie kann man noch mehr Druck in die Situation reinbringen?
Genau.
Wir machen einfach den zeitlichen Abstand zwischen zwei Etappen noch kürzer. Einfach noch kürzer.
Ja, das ist, also ich war letztes Jahr bei der Tour ja am Anfang mit in Holland dabei. Und selbst da war es halt einfach schon, du hast halt auch halt Staff. Ich meine, ich war mehr als Coach und Beobachterin mit dabei. Hatte jetzt also nicht so viel, dass ich jetzt vor Ort irgendwie an den Fahrrädern was machen musste. Und selbst da, die Zeit verfliegt halt so schnell über einen Tag und das muss so alles durchgetaktet sein. Sonst gehst du halt wirklich erst, also sicherlich gehen einige der Mechaniker auch nach Mitternacht erst ins Bett und stehst halt am nächsten Tag gleich wieder vor den ganzen Sportlerinnen auf,
ja,
um alles vorzubereiten. Das Autos ist, tanken, muss ja auch irgendwann noch gemacht werden.
Ja, klar, das ist ein Brett an Arbeit, Leute. Das ist, das wird man dann mal feststellen, wenn man mal diesen Zirkus irgendwie mal näher blicken konnte, mal da war und sich das mal angeschaut hatte, wie die ganze Logistik, der Transport von A nach B, dann, gut, glaube ich, war jetzt der Transfer auch, glaube ich, nicht so weit zwischen den zwei Etappen. Dann geht das auch, oder ein bisschen leichter. Aber das ist ein Riesenaufwand und auch für die Fahrerinnen natürlich jetzt auch nicht die größte Erholungsmöglichkeit. Man kann natürlich jetzt gegenargumentieren, dass die erste Etappe mit, ich glaube, 78 Kilometern auch relativ kurz war. Auch für, also Frauenrennen sind etwas kürzer als dann die Männerrennen, aber halt 78 ist auch eher schon bei Frauen etwas, was schon in die kürzere Richtung geht. Gut, bei 17.40 Uhr Start will ich jetzt auch nicht denen zumuten, dass sie nochmal 140 Kilometer fahren müssen. Aber wir können gleich mal direkt einsteigen in das Rennen. Dafür umso spannender. Wir können gleich mal so ein bisschen über die Herangehensweise oder die Intensität auch einer solchen Etappe diskutieren. Weil gerade wenn so ein Rennen 78 Kilometer lang ist, wir dann nochmal diese, ich sag mal, bei Frauenrennen noch viel teilweise heterogene Leistungsverteilung haben. Wir haben große Bandbreite an Leistungsfähigkeit im Fahrerpeloton und das sorgt quasi dafür, dass jetzt nicht so stark unbedingt immer forciert werden muss, dass jetzt von vorne das Ganze kontrolliert werden kann. So, das ist viel mehr Gespringe da, das ist viel mehr Variation. Die Fahrerinnen gucken sich teilweise dann halt nochmal mehr an und es geht dann auf die, ich sag mal, besten Fahrerinnen im Finale. Das ist dann so ein Schlagabtausch, den hat man dann mittlerweile schon im Männerradsport, kann man ihn schon vermissen, weil halt so kontrolliert die Teams quasi die Stärken der besten Fahrer runterfahren. Also wissen wir vielleicht so lange bis oder UAE, bis halt noch die besten Fahrer da sind. Und dann hast du halt ja Schlagabtausch im besten Fall von zwei Fahrerinnen. So kommen dann halt einige Fahrerinnen ins Finale.
Also gerade der erste Tag, das war ja ein, jeder wollte sich zeigen eigentlich, jedes Team wollte auch erstmal gucken, wo stehen wir hier überhaupt.
Ja.
Und ich denke mal ganz, ganz wichtig auch am ersten Tag, wir haben schon gesehen, dass es der Marlene Reuser nicht gut geht. Wir hatten relativ zeitig auch schon einen Sturz und auch eine Charlotte Kohl hatte, glaube ich, da auch schon gesagt, hat sich nach ihrer Verletzung, nach dem Sturz nicht so gut erholt. Also wir hatten da schon die ersten Favoritinnen bei Lotte Kopecky, wusste man auch noch nicht, wo man steht, dass man da einfach schon gar keine Rangfolge vorgesehen hatte
und
dadurch natürlich viel, viel mehr Intensität und Aktivität bei den anderen Sportlerinnen, die ihre Chancen austesten wollten.
Ja, voll. Also wenn man so einmal schaut, so eine erste Etappe, wo bei den Männern zum Beispiel klar war, auch es kommt zum Sprint, Alpecin schreibt sich halt drauf, Leute, oder auch von mir aus Quickstep, so wir haben halt mit die besten Sprinter, genau wie Little Track, wir fahren das Ding von vorne runter. So, und dann ist es halt irgendwie relativ, das Skript ist relativ eindeutig, weil da nochmal gegen zu attackieren, ist halt schwer. Jetzt haben wir dann im Finale der ersten Etappe Saumur nach Poitiers. Ich versuche mich immer wieder, Entschuldigung, das ist Etappe 4. Ich versuche mich immer der Namen, der von Wann nach Plümelec, Entschuldigung, sowas. Haben wir dann nochmal ein ansteigendes Finale, was natürlich dann die Sache nochmal richtig geil zugespitzt hat.
Das war auch nicht ganz absehbar, wie wird es gefahren und wie doll ist am Ende der Anstieg. Und ich denke mal, gerade jetzt mit dem Ergebnis, was wir rausbekommen haben, dass eine Pauline Ferrand-Prévot da echt von vorne einige hat wehtun können, dass der Anstieg tatsächlich doch härter war nach diesen nur 76 Kilometer dann quasi bis ins Ziel zum Ende. Das hat schon deutlich mehr gekostet, als man vielleicht vermutet hätte. Also man hat auch vorher ja Richtung Sprinter überlegt.
Ja.
Ich meine, Wiebes war auch noch mit dabei. Aber im Endeffekt war dann doch nicht die Rheinsprinter vorne.
Nee, Wiebes wird, glaube ich, 16. Muss ich noch ganz kurz schauen. Genau, 16. Marianne von Voss gewinnt, wie sie es gleich macht. Kommen wir gleich nochmal zu. War richtig geil auf jeden Fall. Also ich habe schon in der Community gelesen, geht man drauf ein, auf das beste Auge des Radsports, Marianne Voss. Ich habe hier ganz kurz mit der Intensität, ich habe gerade nämlich die Strava-Datei noch von Puk Pieterse, die auf 6 nachher reinfährt, im letzten Anstieg. Und die Frau ist gefahren, 338 Watt Average, 338 Average. Die wiegt aber jetzt wirklich nicht viel, das sind 6,1 Watt pro Kilo. Und am Ende ist das dann eine 1600er VRM. Also für die 2,5 Minuten definitiv genauso schnell wie ein Pogacar, wenn er Gas gibt, muss man einfach sagen, im Finale ist schon richtig hohes Tempo mit 28 km/h dann so ein Anstieg von 6% hoch zu prügeln. Ist
und da haben wir fix. Noch nicht mal die Werte von der Pauline,
ja, genau,
die
genau.
Die andere Gruppe hat stehen genau. lassen.
Ja, also auch da nochmal Appell an ein paar Spitzenfahrerinnen, einige machen es schon, aber Pauline, wenn du hier zuhörst, bitte mal alles veröffentlichen, dann können wir auch besser analysieren. Dankeschön.
Das müsstest du jetzt aber auf Französisch sagen.
Nein, da traue ich mich jetzt nicht an. Genau, also dann, genau, Pauline, Florent Prévost fährt vor, Marianne Voss auf Platz 3 fahren, glaube ich, war es dann, ne?
Genau.
Dem Anstieg. Und vor ihr war Kim LeCourt die ganze Zeit, ne?
Kim LeCourt kommt dann noch auf 2 rein.
Genau. Und entscheidend ist halt, dass, kannst du jetzt auch nochmal so ein bisschen noch was zu sagen, dass diese Lücke, die sie hatte von Kimberly LeCourt, ich glaube, es waren die britischen, ich weiß gar nicht, ich hatte auf Discovery geguckt, ich weiß gar nicht mal, wo ich es geguckt habe, die hatten sie auch schon fast als Siegerin abgestempelt oder ausgerufen, sodass sie es halt wahrscheinlich jetzt ein Ziel bringt. Aber es war die ganze Zeit so, weiß ich nicht. Das Momentum ist jetzt nicht unbedingt auf ihrer Seite. Sie wird jetzt auch ein Stück langsamer. Und oben hat das so leicht nochmal abgeflacht. Und dann fährt Marianne Voss die ganze Zeit, halt in dem Moment auf Platz 3 liegend noch, lässt dann erstmal so ein bisschen noch fahren und entscheidet halt irgendwann den Punkt, okay, kann ich meine Teamkollegin jetzt gewinnen lassen? Muss man irgendwie so sagen. In dem Moment kann ich sie gewinnen lassen und ihr das erste gelbe Trikot geben. Mutmaßlich wird sie die nächsten Tage vielleicht die Chance haben, sich das zurückzuholen, wenn es Richtung Sprintetappen kommt. Aber kann ich sie vorne gewinnen lassen? Und irgendwann war dieser Moment so, das wird sie jetzt wahrscheinlich nicht ins Ziel bringen. Ich muss jetzt handeln. Und dann musste sie drüber gehen. Und ich fand es auch so fantastisch, wie sie das gemacht hat. Wie sie das erstmal abgewartet hat, ob diese Möglichkeit bestünde. Erkannt hat, nee, das wird nicht. Jetzt muss ich aber agieren.
So sieht es zumindest von außen aus.
Ja.
Ob es so auch in den Köpfen aussieht, das würde man natürlich gerne mal im Interview erfragen. Aber ja, es war auf jeden Fall von Wismar eine mega taktische Leistung an dem Tag. Gerade in dem Finale dann, ich weiß nicht, ob es geplant war, dass Pauline einen Abstand zur Gruppe schon entwickelt und wo es dann oben flacher wird, das wieder so ein bisschen zusammenrollt. Aber es sieht auch so ein bisschen aus, als ob sie sich halt wirklich auch umdreht und schaut, wie machen wir es jetzt am besten.
Ja.
Und am Ende hätte Pauline noch durchgezogen, wäre sie sicherlich wahrscheinlich auch noch auf 2 durchgekommen.
Ja.
Aber das war am Ende auf alle Fälle eng.
Ich glaube, genau. Ich glaube, irgendwann war der Moment halt da, dass sie gemerkt hat, okay, ich kann das jetzt nicht ins Ziel bringen. Oder zumindest, sie wurde halt langsamer. Marianne hat hinten geguckt, okay, wie langsam wird sie? Schafft sie das noch? Nee, schafft sie nicht. Bevor wir jetzt gleich 2 und 3 werden, übersprint ich sie jetzt als Teamkollegin, obwohl es eigentlich ihr Interesse ist, dass sie wahrscheinlich ins erste gelbe Trikot gefahren wäre. Übersprintet quasi und sagt, okay, wir safen das jetzt gerade. Und sie war auch so in dem Moment so, boah, wahrscheinlich so, bin ich froh, dass das jetzt gerade Marianne nochmal gerettet hat, weil ich hatte es jetzt nicht unter Kontrolle mehr. Also das fand ich schon, war schon ziemlich geil, muss man sagen.
Aber was wir halt auch wirklich ja sagen müssen, die Kimberly LeCourt-Pinard,
ja.
Mit was für einer Leistung sie halt wirklich auch in die erste Etappe reinkommt.
Ja.
Also sie ist auf alle Fälle da, sie hat es jetzt auch gestern, nehmen wir schon ein bisschen was vorweg, hat sie ja gestern nochmal gezeigt. Aber das war halt auf jeden Fall auch nochmal ein Leistungssprung. Ich meine, sie hat sich letztes Jahr schon mal auch gezeigt, aber jetzt gleich mal mit dem zweiten Platz, da können wir, glaube ich, noch echt gespannt sein, was da noch kommt jetzt.
Voll, voll. Finde es auch sehr verwirrend, dass mauritianische Meistertrikot natürlich auch aussieht wie das Weltmeistertrikot.
Da kann man verschiedene Meinungen drüber haben, ja.
Ich finde es also nicht, weil es anmaßend wäre, ich finde es einfach schwierig von oben, wenn man denkt so, ist das jetzt die Kopecky? Was macht die jetzt da vorne? Also nee, doch nicht.
Ja, zumal beide ja mit S-Works auch ausgestattet sind.
Ja.
Also dann die Helme und gerade mit der Helikopter Aufnahmen oder vielleicht auch zwischendurch Drohnenaufnahmen. Mhm. Man muss schon genau gucken, weil sie hat halt auch ähnlich wie Lotte Kopecky einen sehr schönen Fahrstil, finde ich, mhm. von oben zumindest.
Ja, ja.
Und das macht es tatsächlich schon ein bisschen schwieriger.
Ja, ja, voll, voll. Gut, man sieht halt vom körperlichen Statur, finde ich. Ja. Leute sieht man schon an, wie sie fährt. Das stimmt schon, aber ich denke mal jedes Mal so, hä? Achso, ja, stimmt. ja, verstehe. Falt anders drin.
Es macht es halt jetzt auch schwieriger. Gerade ich habe Skopecki schon kurz mhm. angewähnt. So ganz in ihrer alten Form scheint sie halt nicht zu sein. Und dann ist mhm. halt immer so die Frage, okay, ist jetzt Kopecki gerade am struggeln oder ist es halt Kimberly Lecourt-Pinard?
Ja.
Aktuell, meistens, wenn ich das gedacht habe, war es dann aber tatsächlich Kopecky.
Ja, 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 zur Zeit definitiv. Wir können mal direkt reingehen, weiter in die zweite Etappe, denn da möchte ich auch mal so ein bisschen mal deine Meinung erfragen. Weißt du, hast du gerade auf dem Schirm, was passiert ist? Wie siehst du die Szene, wie Mavi Garcia losfährt?
Boah. Wie sie losfährt, also wenn ich es richtig im Kopf jetzt noch habe, das war so ein typisches Mavi Garcia Losgeekel. Und keiner reagiert so richtig.
Genau,
sie
das
wird
wollte ich
auch
sagen.
Nicht extrem viel Vorsprung bekommen, weil es war ja auch schon relativ spät vor Ziel, wo sie sich wirklich also auf den Weg macht.
Mhm.
Ich habe jetzt die Zahlen gar nicht mehr direkt hier vor Ort, aber ich glaube, maximal Abstand waren vielleicht so 20 Sekunden Vorsprung.
Ja, ja.
Das sieht eigentlich die ganze Zeit so kontrolliert aus.
Ja.
Und na, Mavi Garcia, ich finde auch, der Fahrstil lässt nicht ganz so also drauf schließen, wie es ihr geht.
Das sieht nicht schnell aus, weil sie nicht so rumröppt am Rad, aber es ist halt schnell. Also gut, am Ende war es jetzt, sie ist halt solo da einen 43er Schnitt geprügelt von vorne über das welligen Terrain. Das ist schon ordentlich. Aber es war wirklich auch. Ich glaube, ich hatte mir die letzten Kilometer angeschaut und Lennart war, glaube ich, irgendwie neben mir gerade in der Nähe oder sowas. Stimmt, vor der Podcast-Aufnahme von die Paris-Etappe, die wir gemacht haben. Dann habe ich die noch eben angeschaut, die letzten Kilometer. Und dann ist sie halt losgefahren und dann meinte ich so, ja, die fährt ja los wie mit der weißen Flagge. Ja, alle Achtung, ich fahre los. Und dann meinte er, du kennst das Ergebnis noch nicht, ne? Ich so, nö, ja, guck mal weiter. Und dann hat sie die halt einfach gedacht, unter Kontrolle zu haben. Und am Ende hat es dann wirklich gereicht. Richtig cool. Also diese Storys sind immer die schönsten irgendwie gerade bei der Tour. Aber die ist losgefahren, wo ich auch dachte so, ja, also die wird jetzt fahren gelassen. So. Aber theoretisch hätte man das Loch schließen können.
Ist aber auch die Frage, ob das nicht auch ihr Vorteil ist,
ja, voll.
Dass sie in dem Moment vielleicht auch unterschätzt wurde. Ich meine, sie ist jetzt schon sehr lange auch dabei.
Ja.
Ist, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe, die älteste Sportlerin mit 41 Jahren. Viel Erfahrung also auch.
Ja.
Aber auch öfter mal schon so eine Situation gemacht, wo es dann halt nicht aufgegangen ist.
Ja.
Und jemand, der dann sie falsch einschätzt. Diesmal hat es gereicht.
Ja, ja. Die ist halt dann wirklich mit diesem, die ist ja richtig ja so ein Traktordiesel, fährt da von vorne so ein hohes Gas und die kriegst du halt dann, ja, oder anders, das sind so diese Fahrer und Fahrerinnen, wenn die vorne sind, du denkst, du hast es gleich die Lücke geschlossen, aber die darfst du nie tot sagen, weil die können das die ganze Zeit weiterfahren. Die kann nicht schneller wahrscheinlich, also nicht dieses anaerobe, hochexplosive, so ein Anti-Alaphilippe quasi, wenn man es mit den Männern vergleicht, sondern halt so ein hohes Gas, wo es echt schwer ist, da wieder ranzukommen, wenn du dir keine Einigkeit halt frühzeitig zusammenbaust und halt hinterher fährst. Und so war es halt dann auch. Ja, das fand ich ziemlich cool zu sehen, ja.
Und man muss ja auch sagen, es war noch ein Bergabstück dazwischen. Und ich meine, bergab fahren kann sie, das zeigt sich auch jedes Mal in Spanien wieder. Aber selbst da hätte ich gedacht, okay, da wird sie vielleicht langsamer sein als jetzt die Verfolgergruppe. Mhm. Und es hat sie trotzdem geschafft, bis ins Ziel, auch dann noch mit dem Flachstück zusammen.
Ja, also da musst du
gut ab.
Voll, da musst du einiges an Tempo mitnehmen und versuchen, wirklich Momentum zu halten. Darfst aber auch nicht zu tief gehen, weil du hast noch ein paar Kilometer vor dir. Das musst du noch mal aufrecht halten. Das ist schon ziemlich cool, ja. Okay, noch was auf der Tabelle passiert? Ich weiß gar nicht mehr.
Naja, wir sollten auf jeden Fall also noch erwähnen, dass an dem Tag Charlotte Kohl nicht gestartet ist aufgrund ihrer eben schon erwähnten Probleme. Und es gab einen Kampf ums Bergtrikot. Zumindest lässt sich der Kampf erahnen zwischen Elise Shebby, aktuell noch die Bergtrikotträgerin, und Silke Smulders, die ihr da die Attacke gesagt hat oder den Angriff erwähnt. Aktuell hat aber Elise Shebby noch das Trikot.
Mhm.
Genau.
Hast du die Bergwertung, die fand ich richtig strange, gestern ein bisschen mitbeobachtet? Also von der gestrigen Etappe, die waren beide, ich glaube, bei 10 und 7 vor Ziel. Es war relativ nah ans Ziel. Und da ist die Fahrerin sind auch richtig, wirklich voll draufgegangen, während ja. ich gleichzeitig dachte, ja, aber am Ende, es sind auch nur noch 7 Kilometer. Also es sprintet jetzt auch wirklich heftig auf diesen einen Punkt, den es da ja. zu holen gibt. Es sind aber auch nur noch 7 Kilometer.
Also aber ich es wird nicht, um jeden Punkt gefightet bei den geil. Beiden. Also auch ja. eine Elise Chebbi, das hatten ja. auch die Kommentatoren gesagt, das ist halt echt immer so ein, hier noch ein Pünktchen und da noch ein Pünktchen. Und aktuell ist, glaube ich, auch der Abstand sehr eng zwischen den beiden.
Ja, auf jetzt Silke Smolder sind es 5 Punkte. Das ist schon, also das ist bei den großen Bergen nicht viel, muss man sagen, wenn die großen HC-Berge kommen. Aber jetzt gerade, wenn du diese kleinen zusammensammelst, ist 5 Punkte musst du erstmal holen, die dauern.
Genau, und alles, was du jetzt hast, kann am Ende entscheidend nochmal werden. Die richtigen Anstiege kommen ja auch erst.
Ja, ja. Aber das fand ich, also ist geil, wie so rumgefightet wird, aber ich hatte gedacht, so als ich das gesehen hatte nochmal, oh, das ist schon, also ist schon jetzt nicht mehr viel Abstand. Ich glaube, letzte Bergwertung müsste dann so um diese, so 7 Kilometer vor Ziel sein, Abfahrt und dann ist eigentlich schon Richtung Ziel rein. Damit, oh, das ist, wenn du jetzt so tief drauf gehst, das ist schon wild.
Ist ja auch die Frage, was ist sonst der Auftrag?
Ja, ja, klar.
Geh einfach nur aufs Bergtrikot oder musst du danach noch andere Aufgaben erfüllen?
Ja, ja.
Und das, da kommt halt auch wieder zum Vorschein, es sind halt nur 9 Etappen.
Ja, genau, genau, das ist das Schöne daran. Du kannst sie ganz anders fahren. Da können wir eigentlich auch direkt so ein bisschen mal ins Physiologische schon mal reingehen. Du hast ein bisschen was recherchiert. Maxi, hau uns mal raus. Was ist denn so, was fällt denn eigentlich auf bei Frauenetappen?
Also ich glaube, ich habe es bei dem letzten Podcast schon erwähnt. Die Frauenrennen sind halt oftmals schneller oder werden aktiver gefahren.
Mhm.
Stimmt natürlich nicht bei jedem Rennen. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr, die Männertour war auf alle Fälle auch aktiver,
mhm.
als ich es wahrscheinlich im Kopf habe. Und auch das ganze Jahr über schon. Aber man sieht halt schon deutlich, die Intensität ist höher. Da gibt es aber auch verschiedene Gründe für. Und ich hatte mir mal noch mal eine Studie rausgesucht, die mir im Laufe der Masterarbeit untergekommen ist, aus 2019, nämlich von, jetzt scroll ich hier wieder hoch. Das müsste Sanders gewesen sein, genau.
Ah ja, ja.
Und er hatte halt sich mal angeschaut, die verschiedenen ja, Belastungen der verschiedenen Rennen von Frauen und Männern. Und 2019 war der Unterschied noch relativ groß tatsächlich auch. Wir hatten bei den Frauen einen Intensity-Faktor im Schnitt von 0,83 und bei den Männern 0,73.
Mhm.
Wenn man das also jetzt mal so um so schaut, wir fahren bei den Frauen viel, viel mehr im Tempobereich, viel mehr an und über der Schwelle.
Ja, ja.
Wobei damals zumindest bei den Männern der Schnitt am Ende bei ja, oberem Lit Richtung Fatmax liegt.
Ja, nochmal ganz kurz vielleicht für die jetzt nochmal, die nicht jetzt direkt wissen, was Intensity Factor aussagt, ist eigentlich der Quotient aus Normalized Power und deiner definierten Leistung an der FDP, an der Schwelle. Also nicht Average-Leistung, sondern Normalized Power, muss man dazu sagen, weil es einfach teilweise über die Etappen sich stark ändert. Beispiel, wenn jetzt irgendwie dann, ich habe es gerade einen Intensity-Faktor von der ersten Etappe von Puk Pieterse hier da liegen. In dem Fall waren es 87%, also 0,87 Intensity-Faktor auf der ersten Etappe, also eine definierte Schwelle bei ihr von 270 Watt bei Strava. Zumindest hat sie so wahrscheinlich mal irgendwann eingegeben. Normalized Power war es an dem Tag von 234 Watt über die ganze Etappe, entsprechend dann 87% ihrer Schwellenleistung, was insofern natürlich jetzt sehr besonders macht und interessant ist. Die Limitatoren von physiologischer Leistungsfähigkeit auf diesen längeren Etappen oder auf diese Belastungen ist halt nicht immer nur Laktat produzieren, sondern halt auch zum Beispiel Kohlenhydratverfügbarkeit oder halt einfach die energetische Verfügbarkeit. Und wenn du dauerhaft so intensiv fährst, dann ist es halt schwierig, da nochmal, ich sag mal, jetzt über 3 Wochen hinweg so hohe Performances zu erbringen. Aber die Frauen sind in der Lage, halt so intensive Radrennen zu fahren. Die sind kürzer, die 9 Etappen sind halt nicht 21 und es macht einfach viel, viel mehr Variation, dieses ganze taktische Herangehen. Und das macht es halt so viel interessant und spannender teilweise, wenn es halt dieses Haut-drauf-Radrennen ist, wie man es halt von den Klassikern im Frühjahr vielleicht kennt. Und so kann man halt ganz anders fahren. Und die Physiologie da an der Stelle ist auch nochmal eine andere. Das heißt, die Frauen müssen auch in der Lage sein, eine höhere sogenannte Fatigue-Resistance zu haben, mit, jetzt aber anders definiert, immer wiederholteren, intensiven Phasen. Bei Männern ist dann so, beispielsweise, wir reden immer von den Kilojoule pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde an Vorbelastung. Beispiel, wir haben jetzt eine Etappe, die Mont Ventoux-Etappe. Wir fahren sehr entspannt dahin bis zum Mont Ventoux und dann fahren wir alle schnell hoch. Und bei Frauen würde es halt zum Beispiel schon 18 Mal vorher intensive Attacken gegeben haben, teilweise, so wie diese Renndynamik dann ist. Und das ist dann nochmal eine andere Art von Fatigue-Resistance, die wir brauchen.
Einmal das und zum anderen ist aber auch die Energie, der Energieverbrauch bei Frauen, das muss man halt einfach sagen, wir haben im Durchschnitt halt vermutlich 10 bis 20 Kilo weniger, was die Sportlerinnen teilweise wiegen. Du hast eine geringere Schwellenleistung, das heißt, ja, für die ist es definitiv hart, aber da, wo bei den Männern eine Energieverfügbarkeit einfach der limitierende Faktor wird, haben wir es bei den Frauen etwas geringer, das heißt, da geht es am Ende nicht unbedingt darum, okay, sie können nicht mehr schneller fahren, weil nicht mehr Energie genug da ist, sondern weil die Leistungsfähigkeit einfach dann der limitierende Faktor ist. Dadurch entscheidet sich wahrscheinlich das eher und Energieverfügbarkeit wird vermutlich aktuell zwar auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben, aber ist vielleicht nicht so hart entscheidend bei allen Situationen wie halt bei den Männern.
Deswegen siehst du halt im Finale, dass sie noch alle irgendwie handlungsfähig ist. Da gibt es ja keine, die jetzt rumfährt und du siehst halt so bis auf Mavi, aber Mavi ist halt, Garcia ist ja nur ein Diesel, aber so eingedieselt in so ein Grundtempo, was da noch geht. Ja. Aber im Finale sind alle noch irgendwie handlungsfähig gerade. Das haben wir ja in der gestrigen Etappe nochmal gesehen. Wie sie nochmal über die Kuppe drüber gehen, dann ist Kassa, glaube ich, in die Abfahrt nochmal reingegangen, hat irgendwas probiert in dem Moment kurz. Aber du siehst halt, niemand ist da jetzt so richtig angeschossen. Das ist das Schöne irgendwie daran.
Was ich noch sagen möchte zu Frauenrennen sind kürzer. Jein. Also wenn ich mir mal anschaue, wir haben hier gestern die 5. Etappe, ich habe auch Puk-Pieterse mit 4 Stunden, knapp über 4 Stunden Fahrzeit. Ja. Ich habe jetzt auch Männer-Etappen gesehen, die waren nur um die 4 Stunden.
Ja, ja, klar, klar.
Das heißt, da hat die UCI oder der Weltverband halt auch die Streckenlänge deutlich erhöht. Wir reden jetzt auch häufiger über 160 Kilometer und drüber. Meiner Meinung nach war vor ein paar Jahren noch die Regel nicht mehr als 140. Das wird also auch deutlich länger und die Höhenmeter kommen jetzt auch noch dazu. Klar, wir haben keine Etappe dabei über 3000 Höhenmeter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Das ist halt schon nochmal ein Unterschied, aber trotzdem wird die Fahrzeit halt auch mehr.
Voll. Und wir haben jetzt eigentlich wir nehmen jetzt heute Donnerstag halt auf, das heißt die 5. Etappe ist jetzt hinter uns. Heute ist dann noch die 6. Etappe von Clermont nach Ferrand-Amberg und da haben wir schon ersten Einser-Anstieg, morgen geht es dann, glaube ich, weiter mit HC schon und dann haben wir jetzt diesen Bergblock vor uns, wo wir halt zwar nicht an einem Einzeltappe so extreme Höhe mit haben, aber jetzt auch wenig Ruhe haben und immer wieder wiederholt jetzt die Frage in Performance erbringen müssen, ne? Im Hochgebirge. Es waren jetzt eigentlich nur die ersten 2 Etappen. Ich glaube, die Etappe 1 war mit 78 Kilometer und die Etappe 2 hat dann 110 Kilometer gehabt. Und jetzt dann die Etappe 3 war schon die 163, genau, ich wollte es auch gerade sagen. Was interessant ist, weil eigentlich muss man sagen, sind sogar die Frauen, je länger es wird, desto besser, wenn man es jetzt mal sich überlegt, physiologisch, Frauen haben höheren relativen und absoluten Fettstoffwechsel teilweise und sind in der Lage halt bei längeren Distanzen sogar, ich sag mal, eher damit fertig zu werden als hochglykolytische, kohlenhydratverbrauchende männliche Fahrer.
Gut, aber im Endeffekt wollen wir ja die Wettkämpfe nicht künstlich verlängern und verlangsamen, sondern auch als Zuschauer finde ich, also persönlich, aber das ist jetzt wahrscheinlich wirklich auch nur meine Meinung, alles über 4 Stunden, das wird halt einfach auch zu lang. Und gerade bei den Mädels sehen wir halt, dass sehr zeitig das Rennen immer schon losgeht und da wird halt nicht ab Kilometer Null übertragen. Das heißt, man sieht teilweise halt auch schon Aktionen, die vorher stattgefunden haben, gar nicht mehr.
Ja, ja.
Also wenn wir einschalten jetzt, häufig ist die Gruppe einfach dann schon gebildet, hat ja dann jetzt schon 3 Minuten, zumindest war es gestern so mit der 5er-Spitzengruppe, wo auch Allison Jackson drin war.
Ja.
Aber was halt davor war, wie sie sich gebildet hat, müsste man sich in den Live-Stats halt anschauen.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Und wir haben auch mehr Variation nochmal auf der Etappe. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich finde super häufig, wenn eine Gruppe sich bildet, dann wird die vielleicht eingeholt, dann gibt es auch eine Konterattacke. Dann ist das so nochmal eine drüber und es wird dann nochmal viel variierender auch vor so einem beispielsweise Sprintfinale. Es ist dann halt weniger so kontrolliert. Ich glaube, das liegt teilweise daran auch, dass manchmal die Gruppen jetzt vielleicht auch um sowas wie eine Garcia-Problematik, würde ich sagen, in dem Fall, für Sprinterteams, um das ein bisschen frühzeitig agieren zu können, wird dann die Gruppe versucht, eingeholt zu werden, aber vielleicht dann vom Timing passt es nicht ganz, dann muss es irgendwie von vorne kontrollieren. Aber dann gibt es halt immer wieder nochmal Fahrerinnen, die es halt nochmal versuchen. Das finde ich halt einfach ziemlich cool.
Ja, und was wir sonst die Jahre halt gesehen haben, war oft so, SD-Work siehst du eigentlich den ganzen Tag gar nicht und irgendwelche anderen Teams schließen die Lücke und, oder kontrollieren. Und es müsste gestern oder vorgestern gewesen sein, wo halt SD-Works auch sehr, sehr viel Arbeit übernommen haben. Und da hatten sie auch zwischendurch mal eingeblendet, über 50% der Nachführarbeit lag bei SD-Works. Und das sieht man dann dieses Jahr auch. Okay, sie haben aktuell die Sprinterin mit Lorena Wiebes, die, wenn sie sprintet, dann auch von vorne fährt. Und wir haben dann halt Anna van der Brecken, wo ich aber der Meinung bin, ganz auf ihrem Hoch, wie sie vor ein paar Jahren war, ist sie noch nicht. Das heißt, diese Überrolle von SD-Works, die wir aus den letzten Jahren kennen, auch mit einer Kopecky, haben wir derzeit nicht.
Und bedenke, wir haben jetzt eine Demi Wollering im anderen Team. Also das macht noch einen riesen Unterschied. Was interessant ist, weil Demi jetzt theoretisch auch Helferinnen oder ein Team so ein bisschen sich einsparen kann, weil deren damaliges Team SD-Works ja alle Rollen eingenommen hat.
Ja.
Und jetzt ist sie in einem Team, wo jetzt eher eine andere Rolle im Vordergrund stehen könnte.
Gut, wir haben halt bisher nur das Bergtrikot auch noch unter FDJ.
Ja, ja, ja. Also das ist ziemlich spannend. Du hast gerade Lorena Wiebes angesprochen. Da lass uns doch mal direkt mit ein paar Zahlen um die Ohren werfen. Ich habe noch ein bisschen was gefunden. Ich hatte, glaube ich, gestern gefragt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich frage dich jetzt einfach im Podcast nochmal. Was glaubst du denn, was eine Lorena Wiebes sprinten kann?
Ja, du hast mich gestern gefragt. Ich passe meine Antwort nochmal ein bisschen an. Nein, um ehrlich zu sein, ich hatte gestern gesagt, also 1300, 1400 locker. Wir haben gestern schon gesprochen, vermutlich sogar noch ein bisschen drüber. Ich habe es auch nicht ganz auf dem Schirm, wie schwer sie aktuell ist. Habe jetzt kein aktuelles Gewicht von ihr. Aber über 1,4 sind wir da auf alle Fälle.
Haben wir, das ist richtig. Man muss aber sagen, 1,4 ist im Training. Im Wettkampf selber, noch ein 1,4er Sprint, macht sie nicht unbedingt immer. Also 1200 ist auch schon, das sehen wir auch von den männlichen Fahrern, dass die auch jetzt nicht in der Lage sind, nochmal die Trainingswerte zu fahren in einem Finale, wenn du schon so eine intensive Phase hattest. Plus Lorena, man sieht es ja auch, wie die sich da durchprügelt, die hat auch nochmal 3 Antritte vorher schon gemacht. Ich glaube, Etappe 4 dann, nee, doch 4 war es dann halt, ihr zweiter Sieg, wie sie auch davor ackern musste, damit sie auch dann sich da Platz behaupten kann, nochmal 3 Antritte macht. Dann nochmal 1400 Watt Sprint zu fahren, ist halt relativ schwierig, aber ist sie in der Lage, genau. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und einen auf Instagram gefunden, Imperial Cycling heißt der Dude, der hat es eigentlich ganz interessant mal runtergebrochen. Ich weiß gar nicht genau, wie er darauf kam. Ich glaube, das war noch die Zeit, das war nämlich von 2022, wo Lorena wahrscheinlich dann noch die Daten hochgeladen hat, wahrscheinlich mit Power-Daten, weil er das mal in so ein Power-Profiling reingebracht und meinte auch, genau, im Training 1400 Watt Peak. Und was interessant ist bei ihr, das finde ich, ist echt was anderes, ist, dass sie ihre Peak Power erreicht bei einer Trittfrequenz um die 120.
Oha, das ist viel.
Das ist super schnell. Also zwei Dinge dazu. Auf der einen Seite könnte man sagen, oder anders, normalerweise erzeugst du Peak-Power-Werte zwischen 90 und 100 oder vielleicht 105. So, das ist so diese typische Range. Jetzt ist Lorena in der Lage, bei 120 ihr Peak-Power zu erreichen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt viel mehr dazu gewinnen würde. Würde sie ihr Sprintverhalten, ihr muskuläre Technik auch mehr in die 100er-Range shiften? Weiß gar nicht, ob das so zielführend ist, weil eine 120er-Kadenz fahren zu können und dann Peak-Power zu erreichen, das sehen wir auch bei ihrem Sprintstil. Das bedeutet, dass sie auch je nach Situation super schnell beschleunigen kann. Und das sieht man ja halt auch immer. Der Sprint ist irgendwie auch ein bisschen anders als, nehmen wir mal so einen Jonathan Milan zum Beispiel. Das ist so ein, oder so ein Mats Pedersen. Das ist so ein ekellanger Sprint. Da scheint es so ein bisschen weniger Peakpower zu geben, aber dauerhaft so ein langer Sprint zu fahren. Und Lorena schafft es halt, eine Beschleunigung da reinzubringen, was in diesem Fahrerfeld der besten Fahrerin eigentlich ideal ist. Weil du hast weniger Sprinter-Teams, die es kontrollieren können. Du hast viel mehr gute Sprinterinnen und wenn sie es einmal schafft, so einen initialen Push zu setzen, da halt diese Beschleunigung reinzubringen, dann wird es auch schwer sein, da nochmal drüber zu fahren. Genauso fährt sie ja den Sprint immer.
Also es ist gerade, du sagst, dass diese Beschleunigung, weil gerade wenn man sich das mal anschaut von Lorena, sie ist sehr gut in der Beschleunigung, sie kann es aber auch sehr gut halten. Mhm. Könnte aber auch einfach daran liegen, wenn wir jetzt mal überlegen, wir Frauen, ja, wir sind in der Muskelmasse, in den Beinen, glaube ich, so bei 80%. Will ich mich jetzt nicht komplett drauf, meine Beine für ins Feuer legen, aber irgendwo in der Range. Das heißt, auch die Maximalkraft ist natürlich deutlich darunter. Mhm. Und eine Lorena Wiebes ist auch nicht nur bei den ganz flachen Rennen vorne. Mhm. das kann sie auch, aber ja. sie schafft es halt auch nach so einem harten Tag nach vorne zu sein und diese Beschleunigung ja. aufzubringen. Ja. Das heißt, die Vermutung ist, wenn sie da wahrscheinlich noch eine niedrigere Trittfrequenz hätte,
ja.
funktioniert es vielleicht auch nicht so ganz gut. Also das ist ja, vielleicht ja. gerade für sie als Fahrertyp, für den Muskeltyp das entscheidende Kriterium.
Ja, vielleicht so ideal, weil du einfach auch Drehmoment einsparst und Drehmoment ja. und dann Kraft ist halt immer das Thema, dass du, wenn du halt einen sehr kraftvollen Sprint fährst oder sehr hohes Drehmoment, auch in so Hügeln vorher, du schießt halt dein Fast-Twitch-System schon extrem an. Und das du
verlierst
ist,
komplett.
Genau, also. Und das ist das, was sie halt nachher im Finale brauchen. Wenn sie das im Hügel immer wieder mit so einem Hauruck-Tritt fahren würde, dann wird das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Du musst also mit einer hohen Frequenz wahrscheinlich ihr System schonen, damit sie nachher so einen Sprint dann raushauen kann. Ich weiß nicht genau, wie es aktuell aussieht, aber 2022 zumindest jetzt in dem Fall von dem Dude beschrieben, das Ganze auch noch auf 60 Kilo. Vielleicht ist jetzt ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ich finde, die hat ein bisschen...
Es ist halt schwer einzuschätzen. Also ja, sie ist ja. unter den Sportlerinnen sicherlich eine, die mehr Umfang quasi als Gesamt am Körper hat. Das heißt, mehr Gesamtkörper per se.
Ja.
Wenn man sich das aber mal anguckt, ist das alles Muskelmasse. Und sicherlich wird sie einen sehr geringen Körperfettanteil ja, haben. Und ich finde natürlich auch, wenn man sie jetzt im Trikot sieht, das verändert auch immer noch mal. Ich denke mal, wenn man sie jetzt in normaler ja. Kleidung sieht, sie wird zu 60 Kilo, 62, denke ich mal, 4 oder sogar auch drunter, da wird sie gar nicht, also mehr wird sie nicht wiegen.
Ja, das glaube ich auch. Also maximal vielleicht noch 61, 62, aber auch alle Stats sagen halt 60 Kilo. So, und ich,
ja.
das glaube ich auch irgendwo. Sieht dann im Vergleich der anderen Fahrerin halt sehr dominant aus, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch, gerade Zuhörenden, mal wirklich vor, ich stand mal vor Alexander Christoph.
Ja.
Der Typ, du denkst dir ja, das ist ein Riesenbrecher, ne? Der ist, wenn du es mit normalen Menschen vergleichst, ein Hämpfling. Also ja. wirklich, der hat ein dünnes Bein. Das denkt man gar nicht. Ein Alexander Christoph mit seinem Korpus schmal und dünn wirkt. Aber steh mal vor dem, seh den mal live, da denkt man selber, ja, was, wie sehen denn die anderen dann aus? Und das ist wirklich irre. Also das wirkt dann so, aber ich glaube, 60 Kilo passt dann.
Also Radsport-Sachen machen der Figur kein Positives.
Fernsehen verzerrt, sagt man.
Definitiv.
Ja, ja, genau. Okay, cool. Sollen wir die Etappen weitermachen? Sollen wir direkt schon Ausblick machen? Ein paar Minuten haben wir schon auf die Uhr gequatscht, weil ich habe noch ein paar Stats, auch was Leistungswerte anbetrifft, was wir vielleicht erwarten können, aber ich gebe dir erstmal das Wort.
Genau, ich denke mal, eine Sportlerin müssen wir auf alle Fälle noch erwähnen, und zwar Franziska Koch, die sehr aktiv unterwegs ist. Auch am ersten Tag schon aktiv war, in einer Ausreißergruppe mit drinne war, mhm. am zweiten Tag nochmal und jetzt auch am vierten Tag nochmal in der Ausreißergruppe und vor allem super lange, also 80 Kilometer vor Ziel bis knapp 10 to go, da hatten sie dann noch 20 Sekunden und bei 4,3 wurden sie eingeholt. Sehr, sehr lange in der Führungsgruppe. Wenn wir uns das bei Strava mal angucken, kommen wir da auch auf ja, Werte von 225 Watt im Schnitt und 242 gewichtete Leistung. Jetzt haben wir vorher, also im Vorgang zu dem Podcast, schon kurz überlegt, ob die eingetragene Schwelle eventuell ein bisschen zu niedrig sein könnte und wir damit nämlich auch auf einen Intensity-Faktor von 93% kommen. Also wir haben hier ja. knapp eine Stunde 40 über der Schwelle, was jetzt zumindest bei Strava eingetragen ist. Also das so lange zu halten, Hut ab, ja. da ist sehr, sehr viel Leistung gerade da.
Ja, ja.
Und da müssen wir einfach die deutsche Sportlerin einfach erwähnen. Also
ja.
gehört dazu. Liane leider gerade noch so ein bisschen im Hintertreffen, würde ich behaupten. Also sie war am ersten Tag gleich in einem Sturz verwickelt. Mhm. Gestern hatte sie, glaube ich, auch in einem Instagram-Post gesagt, sie konnte nicht das zeigen, was vielleicht geplant war für den Tag. Beim Giro noch enorm stark, ja, aber ja. ich will sie auch noch nicht abschreiben für diese, also jetzt für die Tour.
Der hat einen Sieg beim Giro, weißt du denn noch, als sie die gewonnen hatte? Ich weiß gar nicht mehr, ob auf zwei reingefahren ist, aber es war so dominant, das war so gut gefahren.
Ja.
Das war nämlich erst, ich hatte es so vor Augen, weil sie, das war eine Linkskurve, die wollte überraschend beschleunigen, ist dann losgefahren, hat dann auch die Lücke bekommen, hat dann mal wieder aufgehört, weil sie ja. dachte wahrscheinlich, oh, ist ein bisschen lang. Und dann aber das Ding doch von vorne gefahren und so dominant, dass es egal was, welches Szenario sie hätte machen sollen oder wollen, es wäre alles dahin geendet, dass sie es gewinnt, weil sie so dominant war, so viel stärker ja. war.
Und wenn wir uns mal zurückerinnern, wie ja. oft sie auch schon Vierte geworden ist
ja.
und jetzt schafft sie es auch, das mal wirklich auch abzuschießen und abzuschließen ja. bis zum Schluss. Eine positive Nachricht noch, da gucke ich natürlich auch gerne mal mit drauf. Wir hatten bei Etappe 4 Ceratizid als bestes Team, auch wenn sie keinen ganz vorne drin hatten, aber wir hatten mit dem 10., 12. und dem 13. Platz dann von der Franziska Brause auf alle Fälle die Mädels in Reichweite. Mhm. Ich denke mal, es gibt halt ein paar, ja, Rumors. Also Ceratizid sucht noch einen Nachfolgesponsor. Das Team, ja, wie es nächstes Jahr weitergeht, ist jetzt noch nicht ganz klar. Hatten auch einen Sturz nochmal von der Christina Bollower war mit dabei. Und dafür dann bestes Team meiner vierten Etappe ist auf alle Fälle auch schon mal ein kleiner Erfolg.
Voll, das ist eine gute Werbung. Und für die, die jetzt nicht wissen, die ich jetzt letztes Mal nicht gehört hatten im Podcast, du hattest die Performance-Manager-Stelle, ne, damals.
Genau.
Für 2 Jahre, ne?
Für 2 Jahre. Das heißt, natürlich guckt man da jetzt auch nochmal, ja, und gerade ein paar Namen, die ich halt noch mit vorausgewählt habe, den man halt, oder welche mit Sportlerin man vielleicht aufnehmen kann jetzt für die, ja, 2025er Saison. Und wenn ich dann jetzt sehe, dass die auch mit performen, auch eine Sarah van Damme kommt da halt gut mit rein. Genau, die war bei der vierten jetzt auf Platz 10, hat woanders auch schon mal den Sieg noch eingeholt für Ceratizid. Dann ist es halt auch schön zu sehen, dass zumindest die Auswahl der neuen Sportlerin doch gut funktioniert hat.
Ja, oder ja, voll. Oder halt damals mit der Fahrerin wie eine Cedrine Kerber-Ohl, war ja schon ziemlich geil, der Etappensieg letztes Jahr. Oder wie die Amis immer sagen, Cedrine Kerber-Ohl. Das, ich finde es, also ich verstehe
das.
Und
sie ist Französin.
Ja, genau. Also Kerber-Ohl kriege ich, also Kerber-Ohl, aber die sagen mal Cedrine Kerber-Ohl. Der mir sagt, okay, da hast du aber auch vieles weggelassen.
Aber Cedrine ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort, auch gestartet in ihrer Heimatregion in der Bretagne und durch Brest am zweiten Tag, glaube ich. Genau, da kommt sie her. Sie hat auch Ambitionen jetzt für die Tour. Sie war gestern nicht in der Gruppe vorne, aber zumindest in der zweiten Gruppe. Und aus den letzten Jahren wissen wir lange Anstiege, wo es aufs Timing drauf ankommt. Ja.
Das Ding ist halt, sie ist gestern, also jetzt, die ist einmal im GC theoretisch verbessert, aber sie hat einfach auf die Favoritinnen 33 Sekunden verloren auf eine Demi Vollering, und das nimmst du halt mit. So.
Ja, also ich will jetzt gar nicht groß auf den Gesamtsieg von ihr gehen, nee, aber sie war in der Gruppe mit Pupita so drin. Da waren halt ein paar und es war halt noch kein langer Anstieg. Das müssen wir halt einfach auch sehen. Ich habe nicht ganz auf dem Schirm, doch gestern, glaube ich, der letzte Anstieg war so mit 6 Minuten 20, beziehungsweise knapp 6 Minuten in der ersten Gruppe. Zweite Gruppe waren die 6,20.
Also es wird besser für
Jahr
sie.
Ist sie besser gefahren, ja, bei den längeren Anstiegen.
Ja, genau. Also tendenziell wird es besser für sie in den nächsten Tagen. Dann lass uns doch mal direkt Ausblick machen in das, was uns noch erwartet. Eigentlich können wir schon direkt beginnen mit heute, ne? Also heute Etappe 6, Clermont nach Ferrand. Clermont-Ferrand, so nach Ambert. Wir haben den Col du Béal, Kategorie 1-Anstieg, relativ, nicht früh, aber mittig im Rennen, beziehungsweise halt schon nach 80 Kilometer wird überstiegen. Und dann nochmal Col du Chancé und dann die Valvière, ja, so ein Gegenanstieg und dann Ziel ins Finale. Hast du eine Idee, was passieren könnte? Glaubst du heute passiert schon irgendwas? Oder ist es eher nochmal so ein sich belauern, gucken, was passiert auf morgen?
Ich glaube ganz klar, sobald die Chance jetzt sich geben durch die Strecke, haben wir einige Mädels, die in diesen langen Anstiegen wirklich zeigen wollen, was in ihnen steckt.
Ja.
Vorhersagen, wie sie am Ende reinkommen, möchte ich nicht. Nee. Aber ich gehe sehr, sehr stark von aus, dass es da kein Belauern geben wird, sondern wirklich schon so ein bisschen zeigen, wer ist wie drauf. Mhm. Und wenn sich die Chance bietet, für jemanden da Punkte oder Zeit gut zu machen, dann wird das auch genutzt.
Ja, voll. Das Ding ist halt, dass der Col du Béal, also der erste richtige Anstieg, Kategorie 1, 10 Kilometer sind wir 5% und da geht relativ flach auch los. Das heißt, am Ende muss man sagen, da eine, also das wird eine gewisse Geschwindigkeit auch mit sich bringen.
Ja.
Das heißt, du hast immer noch die Möglichkeit, im Windschatten einigermaßen nicht aus. Also als Favorit, ich sehe jetzt keine Demi heute irgendwie irgendwas eskalieren, sondern eher halt morgen das zu tun. Aber, wie du schon sagtest, es gibt ein paar Fahrerinnen, die vielleicht, auch da, wie das in der Cedrine, das wäre eigentlich eine ganz gute Etappe vielleicht, mit einem langen gepaceten Anstieg, ob man da vielleicht schon mal gucken kann, ob man vielleicht auch Etappensieg gehen kann, Zeit raus gut fahren kann. Vielleicht ist sie gerade nicht die relevanteste Fahrerin. Ein Team wie FDJ Suez muss jetzt nicht unbedingt heute alles kontrollieren, das können sie morgen machen. Ich sehe auch jetzt nicht, dass sie jetzt das Ding von vorne runterfahren, glaube ich jetzt, vielleicht schon, aber eigentlich ist die Etappe so diese Auftaktetappe dafür. Und ich glaube, morgen geht es richtig ab. Ja, und ich glaube, heute könnte sein, dass es irgendwie eine Ausreißergruppe gut durchkommt und die GC-Fahrerinnen sich so ein bisschen attackieren.
Wahrscheinlich. Vielleicht so ein Vorsortieren.
Ja, ja.
Einfach
so ein bisschen wie gestern vielleicht.
Schon mal. Ich meine, wir haben halt diese 9 Tage nur. Mhm. Das heißt, jeder will halt auch ja, zeigen, was er hat.
Klar.
Oder was sie hat, was sie möglich ist zu leisten. Natürlich auch für die Sponsoren. Also auch hier die Fernsehzeit oder TV-Zeit ist halt auch wichtig für jedes Team. Mhm. Ich denke mal, vorher werden vielleicht auch Ausreißer rausgelassen, die ja später vielleicht nicht so relevant fürs Ergebnis sein werden. Aber an dem Berg gehe ich schon stark von aus. Alles zwar kontrolliert, aber dass da schon ein erster Schlagabtausch einfach voll stattfinden wird.
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, sehr cool. Sollen wir auf die Morgi-Etappe mal direkt schauen? Weil das finde ich, die finde ich geil.
Da ist der lange Anstieg auch später. Ich meine,
ja,
für die Etappe heute, wir haben den langen Anstieg knapp bei der Hälfte der Kilometer.
Ja.
Und danach sind aber nochmal 2 kürzere Anstiege. Das heißt, klar, das kann auch danach nochmal zusammenlaufen und am Ende jemand anderes oder eine andere gewinnen als jetzt jemand, der halt extrem stark ist auf dem langen Anstieg. Morgen sieht es anders aus.
Ja, also wenn heute ein bisschen weniger GC relevant ist, ist es morgen umso interessanter. Zwar nur mit Kategorie 2 definiert der Col du Granier, weil 9 Kilometer mit 5% jetzt nicht so der steilste Anstieg. Aber, wie du schon sagtest, nach 125 Kilometer ungefähr geht's, bei 120 geht's eigentlich richtig los. Und das Besondere ist, wir haben bei der Überquerung des letzten Anstiegs dann lediglich noch 18 Kilometer bis ins Ziel und das ist eine Abfahrt. Das heißt, wer gut abfahren kann, kann viel nochmal Zeit gut machen. Wer vielleicht sich schafft, sich über die Kuppe zu lösen vom Anstieg, kann echt nochmal das Ding ins Ziel retten, weil es sein kann, wenn eine kleinere Gruppe noch besteht, dass es schwierig ist, mit einem Feld oder mit Teamfahrerinnen das in der Abfahrt zu kontrollieren, wenn es dann Richtung Chambéry geht. Deswegen glaube ich, die ersten Zeitunterschiede werden auf jeden Fall gemacht, ja.
Und jetzt lass uns auch mal kurz schauen nach, für den Anstieg für morgen müssten wir eigentlich auch schon Strava-Zeiten drin haben. Bedeutet, wenn das jetzt hier der richtige ist, genau, Col du Granier im Training, Sarah Gigante und Puk Pieters sind beide mal hochgefahren mit Fahrzeiten von 26 bzw. 27 Minuten. Und wenn man sich die Herzfrequenz anschaut, scheinen die auf alle Fälle kein Test dort gefahren zu sein. Also bei einer Sarah Gigante haben wir eine 146er Durchschnittsherzfrequenz, allerdings da dann schon mit 211 Watt und sie wiegt auf alle Fälle irgendwas um die 50 bis 52 Kilo. Mhm. Das heißt, da sind wir schon, ja, Watt, die Kilogramm auf jeden Fall auch noch nicht All-Out-Bereich,
ja, ja, ja,
aber auf alle Fälle schon, ja, zügig unterwegs.
Ja.
Mal gucken, wie schnell oder was dann Strava sagt, wenn die Etappe dann durch ist. Also sie werden auf alle Fälle schneller drüber fahren.
Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal parallel gerade was raus, weil ich habe noch da eben etwas auf Halde. Denn Sarah Gigante war gigantisch gut, wow, beim Giro und der Frauen und hat dort eine Performance absolviert. Jetzt muss ich gerade, da, so, Moment, jetzt scrollen wir ganz kurz. Und zwar am Anstieg von,
jetzt kommt's.
Ich lasse es, komm, Bianetze, weil Lobola Diane, fuhr sie, auch alle Italiener haben jetzt gerade Ohrenbluten, fuhr Sarah Gigante 32 Minuten mit 5,29 Watt pro Kilo, 1400 VRM im Finale quasi hoch. Das war die beste Performance an dem Tag. 5,3 Watt pro Kilo auf 32 Minuten. Der Anstieg, der Granier, wenn er richtig schnell gefahren wird, wir können es einmal ganz kurz anschauen. Männer.com hat sogar mein Athlet, Jason Osborne, 19 Minuten 45 bei der Dauphiné letztes Jahr und der ist hochgefahren 5,6 Watt pro Kilo im Feld. Also Unterschied gerade lediglich von 0,3 Watt pro Kilo, dass Sarah auf 32 Minuten gefahren ist.
Ja.
Das heißt, theoretisch könnte man sagen, Watt pro Kilo kann es sein, dass sie in ähnliche Regionen kommen.
Ja.
Gut, bei Kriterium Dauphiné war es dann natürlich ein Hauptfeld oder ein größeres Feld, was da hochgefahren ist. Das heißt, sie sind dann wahrscheinlich einen Ticken schneller. Deswegen wird der schade, aber wird der Männer kommen, von ihr nicht fallen, wahrscheinlich. Aber wenn die Fahrerinnen da richtig hochfahren, dass eher so einen, du hast, welche Zeit hast du, 25 Minuten gehabt?
36.
39. Ja, 19 Minuten Männer kommen, also irgendwas im Bereich von 23, 22 Minuten kann es halt schon sein. Das wird dann ein richtig geiles Spektakel, das wird ein cooler Anstieg.
Die Frage ist auch, wo der Anstieg bei den Männern war im Rennen. Also bei den Mädels ist es ja jetzt wirklich der letzte Anstieg, danach geht es nur noch bergrunter.
Ja.
Das heißt, da wird auf alle Fälle die Entscheidung an dem Berg auch sein.
Ja.
Da wird dann also alles rausgeholt, was geht.
Ja, voll. Also man muss sagen, bei der Dauphiné der Männer war damals noch ein finaler Schlussanstieg. Also es war nicht notwendig, dass jetzt der Anstieg jetzt Volley genommen wurde. Er wurde aber auch schnell gefahren. Also man sah auch schon am Ende halt Richtung 450 und halt teilweise 500 Watt bei Jason jetzt im Powerfall, weil man es einfach, der lädt mit Leistung hoch und ich kann es auch so sagen. Das war schon schnell gefahren und bei den Frauen ist jetzt alles oder nichts auf diesen Anstieg, dann halt rein die Abfahrt nach Chambry und dann Ziel. Also das wird nochmal ein cooles Spektakel. Auch wir hatten ja schon mal gesagt, ich hatte mal im Podcast gesagt, diese 20-Minuten-Anstiege sind eigentlich auch mal eine ganz coole Nummer, weil, ja, ist ja wirklich so, es ist dann weniger, dass du so lange, also eigentlich für Cedrin nicht so gut, dass sie sich halt so extrem pacen muss, weil 20 Minuten, dann kannst du schon richtig dir auf die Nase hauen, aber ist auch nicht so ein Laktatanstieg von 5 Minuten. Also da ist schon gepaced, aber du kannst auch schon ein bisschen zu intensiv reingehen.
Das ist aber bei den Mädels auf alle Fälle auch, die können das über ihrer Schwellenleistung hochfahren, selbst an einer Tour-Etappe, weil sie mit der Energieverfügbarkeit, wenn sie sich ordentlich verpflegt haben, bis dahin das auf alle Fälle noch im Tank haben sollten.
Ja.
20 Minuten da den Tank leer zu fahren, ist, glaube ich, fast unmöglich. Bei einem 5-Minuten-Anstieg ja sowieso nicht, aber bei einer Stunde, da fahren halt auch die Mädels nicht mehr an der Schwelle hoch. Das heißt, da sind sie auch irgendwo im Tempobereich unterwegs, unterem Tempo vielleicht. 20 Minuten wird schnell.
Voll, voll. Oder, wie immer, werden wir sehen, dass eine Kassanjeva Doma mal kurz mit 500 Watt da reingehen wird, weil sie kurz vergessen hat, dass sie das nicht fahren kann bis oben. Also das wird auf jeden Fall passieren. Kassanjeva Doma fährt immer den Anstieg so rein. Die fährt unten rein und dann here we go, drückt auf Lap und Attacke. Die fährt ja immer, also die fährt immer so hauruckmäßig, was sehr entertainmentmäßig ist. Das ist auf jeden Fall sehr cool zu sehen. Aber es wird die auf jeden Fall machen, dann so, ah ja, okay, ich bin vielleicht doch ein bisschen zu schnell unterwegs.
Da kommen wir auf das GC zumindest bisher. Wir haben schon die Favoritinnen vorne, gerade jetzt nach gestern auch.
Ja.
Aber alle auch noch sehr, sehr eng. Also es ist komplett offen, wie sich es jetzt weiterentwickeln wird. Gerade auch Demi Vollering ist ja vorvorgestern auch mit im Sturz verwickelt gewesen.
Da wollte ich noch fragen, glaubst du, dass das was macht mit ihr gerade? Oder ist es eher...
Also der Impact und die Bilder, die man danach gesehen hat, das sah schon ziemlich heftig aus, wenn man sich den Sturz auch nochmal anguckt. Wir haben das auch versucht, uns langsam nochmal anzuschauen, was da passiert ist. Das sah schon ziemlich heftig aus, wie sie sich auch danach bewegt hat. Da hat aber auch Lisa Brennauer bei den Kommentatoren gut gesagt, wenn du es danach ein bisschen rausbewegst, scheint es auch öfter schon mal besser zu werden.
Ja,
Also schon mal die Durchblutung anregen. Wenn es geht, dann halt wieder aufs Fahrrad rauf. Wie es jetzt sich für die nächsten Tage, also es ist auf alle Fälle ein Impact auf den Körper.
Ja.
Das können wir auf alle Fälle nicht widersprechen. Wie sehr es jetzt aber an ihrer maximalen Leidensfähigkeit abzieht.
Sie wirkte jetzt gestern nicht so, als wäre es so stark beeinflussen, muss man sagen. Hast du das mitbekommen zwischen dem sportlichen Leiter aus den Teams, einmal von Visma, diese Bike, und von FDJ Jues, von FDJ Jues weiß ich gerade nicht, wie er nochmal heißt, aber Wismar ist Jos van Emden und die haben sich so ein bisschen gebieft wohl irgendwie nach dem Motto, ich glaube so ein bisschen hat FDJ Jues auch so ein bisschen die Verantwortung woanders hingegeben und gesagt irgendwie, sind die Fahrer irgendwie assi gefahren oder so jetzt weniger, dass die Strecke schwierig war, weil das war auch eine ganz normale Kurve, muss man sagen.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass jetzt provoziert war.
Da war nichts.
Da war nichts. Aber dass irgendwie ein paar Fahrerinnen sich so sagte, dass so rough gefahren wurde oder unfair gefahren wurde und so bewusst damit gespielt wird, dass man halt stürzen könnte, irgendwie sowas. Und dann hat so Jos van Emden halt nach dem Motto zurückgesagt, so gewöhn dich dran, dass man nicht mit Sandhandschuhen angefasst wird, ist halt einfach professioneller Radsport. So, das ist halt dann so, wenn du das nicht kannst, dann machst du bitte was anderes. Und dann habe ich so ein bisschen wohl gebettelt, ich weiß nicht, ob es auf sozialen Plattformen war, auf jeden Fall gab es dann so ein kleinen Disput, dass wohl Demi das ein bisschen auf Haaren geschoben hat und der Jos van Emden von Wismar auch meinte so, ja, chill mal, es ist halt Radrennen.
Ja, es gab auch die letzten Jahre immer das Kommentar, die Frauen stürzen so viel, aber wenn wir uns die erste Woche bei der Tour angucken,
das
bei den Männern, die stürzen halt auch. Und vielleicht sind nicht alle Stürze, oder manche Stürze sind halt einfach auch unnötig, das kann man aber auch immer sagen.
Das hast du bei den Männern auch?
Und wir haben halt bei den Sportlerinnen auch nochmal eine unterschiedliche Leistungsklasse, aber trotzdem, also das kann immer passieren, gerade jetzt auch bei der Tour, und wir sind ja quasi in der ersten Woche jetzt, wo auch bei den Männern Favoriten teilweise mal rausfallen, weil sie halt Sturzverletzungen haben. Ja. Ich erinnere mich an das eine Jahr, wo der eine gegen den Laternenpfosten geknallt ist. Also es passiert bei beiden Geschlechtern.
Klar.
Es ist halt in so einer Rundfahrt nochmal zusätzlich ärgerlich, wenn es egal wen trifft. Da kann man jetzt auch nichts sagen. Und selbst eine Charlotte Kohl, die ja noch von einem vergangenen Wettkampf halt eine Sturzverletzung jetzt mit sich quasi bringt, es ist immer, und es kann einen Einfluss haben, es kann aber auch mal keinen Einfluss haben. Die Stürze können hinten und vorne passieren.
Ja, ja.
Das ist Radsport.
Voll, voll. Und ja, kann ich also auch, wie du, mehrfach angeguckt, diesen Sturz, von wo Demi dann betroffen war. Ich glaube, also es war einfach eine hitzige Situation. Und ja, irgendwie hätte es vermeidbar sein können. Letztendlich schätze ich mal, wenn ich es richtig gesehen habe, es knubbelt sich halt in dieser Rechtskurve kurz davor ein bisschen auf. Jemand schießt vielleicht noch innen kurz vorbei. Und dadurch ist dann zwei Reihen weiter links jemand in die andere Fahrerin in die Karre gefahren, fliegt dann nach links. Und dann gibt es halt einfach den klassischen Dominoeffekt. Dann schießt einmal so ein Sturz durchs Feld quasi durch. Da kann man sagen, ja, die innen reingesteckt hat, ja, aber das ist überall so. Überall wird dann reingesteckt nochmal. Es ist einfach ein Finale von einem Radrennen. Und ja, das ist dann halt, dass der Sturz dann bis in die, ich sag mal, 15. Position nach vorne durchgereicht wird, ist halt auch eher ungewöhnlich. So, normalerweise ist es
dann nach hinten.
Eher nach hinten, genau. Dann ist es ein bisschen nach vorne gestürzt quasi, das Feld. Deswegen, das Beste, was man machen kann, ist, sich vorne aufhalten, hat Demi gemacht, so, Stürzt halt trotzdem passiert. Ja, dann
passiert.
Kann man froh sein, dass es ihn noch
Und ich meine, das sah auch wirklich mehr aus wie ein Knäuel.
Ja,
also
da
waren mehrere Situationen, die am Ende zum Sturz geführt haben. Das sah auch so aus, als ob zwei an verschiedenen Stellen sich irgendwie auffädeln.
Ja.
Und wenn man sich den Sprint von Lorena Wiebes vorgestern anschaut, wo es auch zuerst viel Kritik gab, dass sie da eine Schulter raus wird, aber auch das war eher ein Ausweichen.
Voll. Und hätte es nicht gemacht, wäre sie vielleicht dann irgendwie auch gestürzt, weil es wurde dann eng. Also muss man einfach sagen.
Es ist eng im Sprint, natürlich.
Und wenn man das, also ich finde auch dieses Schulterauffahren in dem Moment, das war auch in Ordnung, weil du musst auch vorstellen, was die Fahrerin in dem Moment gerade für einen Adrenalinkick haben und in welcher Situation sie stecken. Und die muss halt jetzt gucken, dass sie Platz macht. Wenn es nicht keinen Platz macht, dann gewinnt die nicht. Und sie weiß, dass sie gewinnen würde, wenn sie Platz bekommt. Da passiert halt sowas.
Natürlich. Es ist immer nicht schön zu sehen, das, wo es vermeidbar ist, bitte auch vermeiden. Natürlich ist natürlich ein enormer Aufwand auch für die ganzen Kampfrichter und die Helfer, die Polizisten, die sich hinter irgendwelche
die
Inseln
Sunnies.
Stellen. Die Sunnies.
Die müssen da richtig ran danach.
Aber ich glaube, keiner von denen stützt freiwillig.
Ja, natürlich nicht, natürlich nicht. okay, cool. Dann haben
geht's
wir auch
weiter.
Also Demi Wollering, sagen wir, ist schätzungsweise erstmal fit.
Ja.
Weil die hat letztes Jahr, wenn wir mal so ein paar Sachen uns anschauen. Demi, bei der Tour de Suisse, Etappe 1 nach Villars-sur-Ollon hochgefahren, 26 Minuten, 5,5 Watt pro Kilo. Da haben wir dieses, was wir gerade sagten, ne, was es dann vielleicht bräuchte, um da den Garnier voll hochzufahren. Etappe 5, 2024. Demi, 8 Minuten, kurzer Anstieg. Haben wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein bisschen weniger, die relevant sind.
Das könnte höchstens nach dem Garnier sein.
Ja, aber ja, auf jeden Fall Aldo Del Fuerte, 6,1 Watt pro Kilo auf 8 Minuten.
Ja.
Das ist ein Brett. Und dann noch die legendären Etappen 23, Tour de France, Etappe 7 nach dem Tourmalet hoch. Da haben wir den langen Anstieg. So lang braucht es dann wahrscheinlich dieses Jahr nicht. 53 Minuten, 5,1 Watt pro Kilo. Das war, glaube ich, eine der besten Performance, die ich sowieso je von Frauen gesehen habe. Das war unglaublich, wenn wir das einmal vergleichen mit jetzt der Konkurrenz. Wenn wir mal schauen, letztes Jahr eine Casanova Doma, die am Alpe d'Huez, wer es noch kennt und wenn euch erinnert, das gelbe Trikot um Sekunden noch ins Ziel gerettet hat. 49 Minuten, 4,8 Watt pro Kilo von einer Casanova Doma. Auch eine Demi Wollering war jetzt nicht so viel stärker, die war 4,84 unterwegs, aber 4,8 Watt pro Kilo auf jetzt knappe 50 Minuten. Letztes Jahr, muss man sagen. Ich weiß noch nicht genau, wie Kassa jetzt dieses Jahr performen wird auf diesen längeren Anstiegen. Aber in der Historie, Demi, muss man sagen, immer noch greatest of all time, was Kletterperformances anbetrifft.
Und wenn wir dann mal noch vorausschauen, wenn wir den Col de la Madeleine haben, da werden wir auf alle Fälle auch bei einer Performance sein, um eine Stunde, über eine Stunde. Wir haben leider in den Sportlerinnen, die sich da in der Kommliste aufhalten, keine Wattwerte.
Mhm.
Aber man sieht, dass eine Marion Bunel, den im Training gefahren ist, dass auch eine Kim Lecourt-Pinard, den im Training schon absolviert hat, auch eine Elise Chebbi.
Ja.
Alle so zwischen Stunde 22, Stunde 28. Ja, aber auch nur bei 152 Herzfrequenz im Schnitt.
Ja, ja. Die fahren definitiv deutlich schneller hoch dann. Du hast ja schon rausgesucht, glaube ich, ne? Ist ja ein etwas anderer Anstieg als der Col de la Madeleine, den wir bei den Männern gewohnt sind, habe ich auch gerade verrennen lassen. Man denkt zwar, es ist wie der gleiche Anstieg, es ist aber so eine Nebenstraße noch da.
Scheint zumindest zu sein.
Ja, es kann sein, dass er doch wieder der gleiche Anstieg ist, aber es sieht auf der Karte so aus, als wäre es eine Nebenstraße davon. Also wir können es jetzt nicht mit der 18. Etappe vergleichen, der diesjährigen Tour, wo es dann nachher noch an den Col de la Los hochging. Da war ja Col de la Madeleine, der so ein bisschen erste Vorentscheid, Lipo schon mal kurz ein Loch bekommen, ja, und danach Solo-Attacke. Wir haben diskutiert. Also nicht ganz der gleiche Anstieg, aber es ist zumindest der gleiche Berg. Und oben kommt man in Richtung das gleiche Ziel. Was super interessant ist bei der Etappe, weil einfach Kilometer 92 beginnt der Anstieg und dann Bergankunft. Also einfach hoch und da ist nicht mehr viel mit zurückhalten. Auf
vorletzte Etappe.
Ja, vorletzte Etappe auf 2000 Meter jetzt hoch. Also Höhen spielt vielleicht am Ende eine kleine Rolle. Jetzt eher eine untergeordnete, aber auf 2000 Meter geht es trotzdem hoch. Vorletzte Etappe, da wird die Tour de France erstmal entschieden, wenn nicht am nächsten Tag nochmal wissen, was geändert wird.
Total, was kommt am nächsten Tag noch? Wir haben nochmal einen Anstieg eher in der Mitte des Rennens mit 11,6 Kilometer. Das wird sicherlich, kann auch nochmal zu einer Änderung führen.
Voll, ja.
Aber je nachdem, wer natürlich nach Col de Madeleine oben stehen wird und wenn es eine DMI sein sollte, hat sie halt ein starkes Team, was halt am letzten Tag dann auch noch mal helfen kann. Mhm. Wenn wir jemand anderes dabei haben, wird sicherlich das Team einfach auch eine sehr große Rolle spielen.
Ja, voll. Also die letzte Etappe finde ich auch sehr spannend, weil es wird dann erstmal definitiv eine fette Marke gesetzt werden an der 8. Etappe, dem Madeleine hoch, wer jetzt das GC nachher gewinnen wird. Aber je nachdem, was passiert, heißt das nicht, dass das gesetzt ist. Weil der Jouplin am letzten Tag, auch da wieder, komische Etappenführung für so etwas. Aber vielleicht haben sie es genau deswegen ja gemacht, weil bei Kilometer 50 beginnt der Anstieg. 11 Kilometer mit 8,5% HC-Anstieg, hast danach aber halt wenigstens noch 60 Kilometer bis ins Ziel, was du erstmal retten musst.
Ja.
Was wiederum auch Potenzial ermöglicht, Zeit gut zu machen. Das ist relativ interessant. Da reden wir von der sogenannten Relaisstation, ja? Also Ausreisegruppe vielleicht, die vorne so ein bisschen vielleicht fangen lassen wird oder halt die GC-Teams, die es halt verhindern müssen, weil wenn du jetzt vielleicht eine Satellitengruppe mit 2 Minuten nach vorne schickst, den typischen Wout van Aert vom Giro, auf einmal wartet er oben, dass Simon Yates von hinten kommt oder halt dann ein paar Fahrerinnen, die vielleicht eine Casanova Dommer einfangen, die vielleicht nochmal es schafft, sich absetzen, ist schwierig, aber könnte passieren. Also irgendwas musst du versuchen als Nicht-GC-Leaderin. Dann kann das mal richtig geiles Rennen werden.
Das kann nochmal verloren oder gewonnen werden, das GC.
Ja, definitiv. Und Col de Jouplin, wir erinnern uns vielleicht nochmal, ist ein bisschen was her, 2023, Teil der Tour de France der Männer, Pogacar gegen Vingegaard, 33 Minuten mit 6,24 Watt pro Kilo hier hochgeprügelt. Also Jouplin, auch einer der Anstiege, wo die so richtig gebettelt haben. Ich freue mich drauf. Es wird, glaube ich, cool.
Es wird super spannend.
Ja.
Und das muss man auch sagen, am letzten Tag ist das GC noch nicht fest, wie bei den Männern.
Ja, absolut. das ist ein offenes Rennen bis zum Schluss und das ist eigentlich auch ganz cool. Da geht es jetzt, auch wo ich sag mal so, ich freue mich halt für die Fahrer und ich würde mich auf die Fahrerinnen freuen, wenn sie eine Abschlussetappe hätten, wo sie halt dann so ein bisschen das halt zelebrieren können. Ist jetzt bei 9 Etappen vielleicht nicht unbedingt so notwendig, also trotzdem wäre es halt relativ cool irgendwie. Ich finde Folgendes, vielleicht Richtung 2 Wochen, 14 Tage Tour de France, das zu erweitern. Genau, wäre spannend. Dann hätte es immer noch diese Dynamik. Ich finde generell auch Männer Grand Tour auf 2 Wochen wäre eine ganz andere Nummer. Wäre auch eine coole Sache. Ja. Das wäre mal so ein Jahr, das mal ausprobieren. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Und dann vielleicht die 14. Etappe als Abschlussetappe. Dann hast du 13 Etappen Zeit. Bei 9 musst du schon alles nutzen, das stimmt schon.
Ja. Das kommt halt auf jeden Tag drauf an. Wenn ich mich richtig erinnere, vor 2 Jahren war der Giro mal mit 10 Tagen. Das war, glaube ich, aktuell das längste. Letztes Jahr hatten wir die Tour zwar mit 10 Etappen, aber 9 Tage. Da hat man eine Doppeletappe mit Zeitfahren in Holland. Mhm. Das heißt, ja, ich fände es auch mal interessant, einfach mal die Sportlerin mehrere Tage, also auch Richtung 2 Wochen fahren zu lassen, weil es einfach auch noch mal komplett, andere Qualitäten sind.
Ja.
Du musst über die 2 Wochen performen.
Ja.
Die Erholung spielt noch mal noch eine größere Rolle. Auch dieses, was ich am Anfang gesagt hatte, das Regenerieren nach den Etappen, du hast noch mal einen Transfer, du hast ein spätes Abendbrotessen, du hast noch eine Physio, du musst am nächsten Tag vielleicht auch noch mal irgendwie eine Stunde mit dem Bus irgendwo hinfahren. da kommen andere Sachen dazu. Das machst du vielleicht eine Woche über, kannst du das aushalten. Aber wie sieht es denn nach 2 Wochen aus?
Ja, definitiv. Und die Tatsache, dass es auch jetzt im Jahreskalender seltener diese Belastungsform gibt, würde bedeuten, es ist jetzt ein bisschen diabolisch, aber dadurch, dass halt viele Fahrerinnen das so nicht gewohnt sind, dass auch in einem Fahrerinnenfeld, wo die Leistung auch etwas heterogener ist als zum Beispiel jetzt bei den Männern, dass auch manche Fahrerinnen auch wieder mehr Schwierigkeiten haben, andere wiederum weniger Schwierigkeiten damit, dann wieder einzelne gute Tage, du hast viel mehr Variation mit drin, was wiederum bedeutet, du hättest neben der Grundermüdung der vielleicht GC-Fahrerin, nee, was war Demi oder so, kann es sein, dass dein Team halt wegbricht und du musst es halt irgendwie alleine regeln. So ein bisschen wie bei Pogacar letzte Woche, letzte Tourwoche. Und das wiederum bedingt halt, dass du vielleicht, wenn du, keine Ahnung, als Canyon SRAM hast vielleicht ein relativ gutes Team gerade noch mit am Start, dann könntest du da ganz anders nochmal taktisch rangehen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also da die Tatsache, dass halt so viel Fluktuation in der Leistungsfähigkeit da wäre, würde es auch taktisch andere Möglichkeiten geben, die Fahrerin einzusetzen.
Genau.
So, jetzt muss ich aber trotzdem noch fragen, bevor wir sind sehr weit fortgeschritten, aber machen wir noch eben zu Ende. Denn ich muss wissen von dir, wer gewinnt denn die Tour de France du Femme? Wenn man Demi nicht sagen darf.
Wenn man Demi nicht sagen darf, ist mein Herz tatsächlich, das ist aber auch eher eine Herzentscheidung, bei Nacazia Nivaduma. Mhm. Einfach, weil ich sie auch gönne, auch als Siegerin von letztem Jahr.
Ja.
Und weil sie jetzt auch zeigt, dass sie präsent ist.
Ja.
Und die interessanten Tage kommen noch. Und Canyon SRAM als deutsches Team wäre doch auch schön.
Ich sage nicht, was schön wäre, sondern was du glaubst, wer gewinnt. Ich gehe mit, also ich sage jetzt auch mal Demi nicht. Nicht, weil ich jetzt nicht glaube, dass ich nicht fit wäre, sondern einfach, weil es, also keine Ahnung, es kann sein, dass es so naheliegend ist. Kassa verstehe ich auch. Ich gehe aber mit einer, vielleicht wieder wirklich Sarah Gigante. Dritte beim Giro. Stark gefahren, die Performances, die sie erbracht hat. Ich bin auch persönlich Fan von ihr, weil sie dieses Jahr nochmal, ich glaube dieses Jahr war es, lange Pause noch hatte, verletzungsbedingt, weil sie auch Iliac Terry Kinking hat behandeln lassen, also die Knickstenose der Iliakalarterie.
Das wusste ich gar nicht. Mm. Und dann fährt sie so schnell rum, das ist
stark.
Und dann hat
sie in 1,5 Monaten sich vorbereitet und ist dann quasi in Giro gestartet und dann ist sie so losgeflogen. Also für die, die es nicht wissen, Knickarterie ist so ein bisschen durch die Sitzposition bedingte, ich sag mal, Verengung der Arterie zum Beinen. Die ist eine Vernarbung quasi innen der Arterie. Hatte ich damals auch mal 2017 behandeln lassen. Weiß ein bisschen, wie es anfühlt, wenn man das Gefühl hat, so ein Bein kriegt kein Blut mehr oder es ist so abgeschnürt. Ist quasi die ganze Zeit dauerhaft die Handbremse an. Deswegen finde ich es halt umso spannender. Manchmal klappt es sehr, sehr gut, so eine Behandlung. Manchmal eher ändert es nicht viel oder nicht ändert, ja, die Performance kommt nicht so entsprechend zurück. Aber dass Sarah jetzt solche Leistungswerte tritt, hat vielleicht so ein bisschen den Anschein, dass da eventuell die Handbremse gelöst wurde.
Also fürs Tourpodium bin ich bei dir. Mhm. Ich glaube aber, da fehlt noch ein bisschen Erfahrung.
Okay, schauen wir es mal an.
Wird spannend.
Wird spannend. Okay, Leute, dann mit dem wird spannend entlassen wir euch jetzt in den heutigen Tag. Genießt die 6. Etappe der Tour oder wie überall steht, watch the fun. Und ich glaube, das wird nochmal ein sehr spannendes Wochenende.
Genau. Und wir haben ja heute erst Donnerstag.
Ja, voll geil. Richtig gut. Gut, dann macht's gut, bis bald und wir hören uns. Ciao, ciao.